Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wir reden heute über Pornografie. Das hat zwei Gründe im Wesentlichen. Zum einen gibt es ein paar neue technische Entwicklungen wie Deepfakes, wo auf pornografische Filme die Gesichter von Prominenten montiert werden und was sehr populär ist, gerade in einigen Ecken des Internets. Und zum anderen haben wir festgestellt, dass es offensichtlich ein großes Delta gibt, würde ich das mal nennen, zwischen dem Konsum an Pornografie, also die Zahlen gehen nach oben, es scheint wirklich jeder fast Pornos sich anzuschauen irgendwann mal ab und an, und gleichzeitig die öffentliche Diskussion und das Reden über Pornografie doch immer noch so ein bisschen geprägt ist von so einem Schmuddel-Image und man macht es nicht gern und es gilt als gefährlich und schädlich. Und deswegen haben wir uns heute fast eine Stunde Zeit genommen, um dieses Thema einmal zu erörtern, und wie immer in dieser monothematischen Ausgabe des Breitbands machen wir das mit Gästen. Da ist zum einen hier im Berliner Studio Lisa Andergassen, Medienwissenschaftlerin und Autorin, schreibt unter anderem für die Zeit, hat ein Buch veröffentlicht, nennt sich Explizit, neue Perspektiven zu Pornografie und Gesellschaft. Ganz herzlich willkommen. Außerdem angereist ist Jan-Keno Jansen, Redakteur bei der CT in Hannover, Computerzeitschrift. Ganz herzlich willkommen.
Moin moin.
Und zugeschaltet ist Wolfgang Buschlinger, Philosoph mit einem Faible für Technik und Kulturphilosophie, beschäftigt sich in seinen Forschungen viel mit Authentizität und Bildungsforschung. Ganz herzlich willkommen im Breitband.
Hallo.
Dann gibt es natürlich, da es ja eine Live-Sendung ist, auch immer die Möglichkeit, ein paar Fragen in die Runde zu werfen für Zuhörer, Zuhörerinnen. Am besten geht das eigentlich über Twitter, @breitband, und bei Facebook kann man das auch machen, versuche ich auch ein bisschen mitzulesen, facebook.com/breitband. Und dann gehen wir gleich aber, würde ich sagen, in die Diskussion. Ich habe es angekündigt, es gibt ein paar technische Neuerungen und neuere Entwicklungen, auf die wir mal einen Blick werfen sollten, die wir hier mal ein bisschen beleuchten sollten. Deswegen haben wir Jan-Keno Jansen eingeladen. Sie beschäftigen sich ja schon länger mit verschiedenen, sagen wir mal, Wegen, Pornografie zu konsumieren. Viele kennen das natürlich, im Internet ist es omnipräsent. Ne? Viele Plattformen bieten das werbefinanziert umsonst an, kann eigentlich jeder ansurfen. Was gibt es denn noch so für Wege neuerer Art, Pornografie zu konsumieren und zu verteilen?
Ja, Virtual Reality ist natürlich so ein großes Thema gerade, dass man also wirklich sich das nicht nur passiv anschaut auf dem flachen Fernseher, sondern dass man das Gefühl hat, dass man da drin ist, wenn man sich so eine Brille aufsetzt und sich da umschauen kann und wirklich das Gefühl hat, dass man da ein Akteur ist in diesem Pornofilm und natürlich dann auch das andere Geschlecht übernehmen kann, was ich auch gesellschaftlich sehr interessant finde.
Was heißt das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also der Großteil der Virtual Reality Pornografie funktioniert ja über 300 oder 180 Grad Videos.
Also man setzt sich eine Brille auf?
Genau, man setzt sich eine Brille auf und sieht dann die Welt so wie eine andere Person. Also die Welt bedeutet dann meistens dann der Geschlechtsakt sozusagen. Und die Sachen sind halt wirklich in echt gefilmt. Also da wird dann sozusagen so eine 180 Grad Kamera dahin getan, wo der Kopf des Darstellers oder der Darstellerin sich befindet, und dann wird das gefilmt. Ich glaube, das ist sehr anstrengend für die Akteure, was ich da gehört habe, aber es sieht dann letztendlich, als Konsument sieht es für mich so aus, als wäre ich einer dieser Akteure.
Und ich kann mich dann in diesem Raum, in dieser Szene auch umsehen. Ich kann nach oben gucken, nach unten, ich kann nach hinten, nach vorne gucken. Richtig. Kann ich mich auch bewegen in diesen Räumen?
Das geht noch nicht. Da gibt es noch so eine, wie gesagt, der Großteil sind diese Videogeschichten. Es gibt da noch so eine sehr freakige Unterart. Das sind halt so Sex-Games, würde ich sie mal bezeichnen. Das sind halt wirklich so, so Manga-artige, also sehr, meistens sind inspiriert von diesem japanischen Comic-Stil. Und da kann ich wirklich interaktiv Dinge tun, die mit Sex zu tun haben.
Lisa Andergassen, Sie beschäftigen sich jetzt ja auch, sagen wir mal, aus medienwissenschaftlicher Weise, so Sicht und Perspektive mit Pornos. Wie hat denn so diese Möglichkeit, Pornografie per VR zu konsumieren, das Wesen der Pornografie verändert, oder wie verändert es noch? Ist das mehr vom selben oder ist das irgendwie anders? Weil man sitzt ja schon mittendrin in der Szene, hat das Gefühl oder soll das Gefühl haben, Teil des Geschehens zu sein?
Also wie das abschließend Pornografie verändert, kann ich jetzt nicht sagen. Ist ja auch noch ein relativ neues Phänomen. Aber ich denke, wie bei allen immersiven Medien gibt es halt bestimmte Fragen, die da interessant wären. Und was für mich jetzt die interessante Frage wäre, und das hattest du ja auch schon das hattest du jetzt ja auch schon angesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel das Geschlecht irgendwie zu wechseln und dann aus der Perspektive, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Perspektive eines Mannes einnehmen könnte, das ist natürlich dann schon auch gesellschaftlich relevant. Allerdings jetzt, also die Frage ist jetzt so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil klar verändert sich was. Ich bin ja sozusagen in dem Geschehen drin. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar war, welche Möglichkeiten habe ich denn? Könnte ich jetzt zum Beispiel meinen Sexualpartner schlagen oder, also was
in diesem Video 180 Grad Sachen nicht. Also da bist du dazu gezwungen, einfach passiv dir das anzugucken, aber es fühlt sich halt trotzdem sehr immersiv an, weil du dich eben mit Kopfbewegungen ja umschauen kannst und man hat dann wirklich das Gefühl, man ist da, aber man ist so ein bisschen, also als hätte man keine Gliedmaße. Man fühlt sich sehr amputiert, weil man eben auch nichts spürt, sondern man guckt und hört nur.
Aber emotional beim Zugucken ist es was anderes als so ein normales Porno-Filmchen auf dem im Web.
Also ich habe die Beobachtung gemacht, dass Leute ganz, ganz anders darauf reagieren, weil man, wenn man sich normalen Porno, keine Ahnung, auf dem 2D-Bildschirm anguckt, dann finde ich, ist das eine sehr voyeuristische Perspektive. Da guckt man Leuten zu von außen. Und bei diesen VR-Sachen, ich finde, das geht emotionaler, das geht viel, viel mehr an einen selbst heran. Also ich habe da wirklich Leute gesehen, die sich instinktiv die Brille abgerissen haben, weil ihnen das zu dicht war. Weil da kommt auf einmal jemand nahe und das zentrale Nervensystem meldet, oh Gott, da ist jetzt ein fremder Mensch, der mich irgendwie berühren will oder so. Und das ist für mich persönlich, ich mag es eigentlich nicht mehr angucken, weil ich finde es zu krass. Also ich finde, es ist wirklich, es kommt zu dicht an mich ran und finde das deswegen gesellschaftlich und technisch super interessant, aber wenn ich mich in so eine Konsumentenrolle hereinversetzen soll, dann finde ich so heftig.
Wolfgang Buschlinger, Sie sind ja Philosoph, ich habe es gesagt, mit so einem Faible für Technik und Kulturphilosophie. Wenn Sie Jan-Keno Jansen zuhören, von seinen Erfahrungen berichtend mit VR-Pornografie, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also meine Grundfrage wäre, ob das substanziell etwas Neues ist, diese Erfahrung. Ja? Herr Jansen hat das ja so gewendet, dass er den Voyeur eigentlich vom Akteur abgegrenzt hat. Das ist für mich eine spannende Frage, weil ich nicht genau weiß, wofür ich mich entscheiden soll. Es könnte auch sein, dass man sich an das Akteurwesen relativ schnell gewöhnt. Also das ist ja ein neues Zeug alles. Und man wieder im Grunde genommen zum Voyeur wird. Man weiß ja auch selbst, dass das, was da passiert, nicht real ist im Sinne von, es passiert nicht in der realen Welt. Das weiß man immer, wenn man da reingeht. Und von daher kann ich es nicht so genau sagen, ob das substanziell neu ist. Aber das ist die Frage, die mich jetzt im Zusammenhang mit Herrn Jansen interessiert.
Genau, aber das ist ja so das Besondere an Virtual Reality, dass man zwar weiß, auf einer rationalen Ebene, dass es nicht echt ist, was einem da gerade vorgesetzt wird. Aber irgendwas im Hinterkopf glaubt das schon. Also deswegen, es gibt ja so klassische Sachen in Virtual Reality, dass sich da so ein Loch im Boden öffnet und man sagt den Leuten dann, hier, lauf da mal rüber, und die Leute können es nicht tun, obwohl sie wissen, dass das Loch nicht echt ist. Also diese Empfindungen, die man in Virtual Reality hat, die tricksen das Gehirn schon ganz schön aus. Und deswegen fühlt sich das, also meiner Meinung nach, echt wirklich ganz anders an.
Ja, das also philosophisch würde man da sagen, das ist die Frage nach dem Unterschied zwischen Simulation und Realisation. Ja? Mhm. Also wie wirklich ist das? Und ich glaube sofort, dass auch so Reflexe, die entstehen, wie das Runterreißen der Brille, was Herr Jansen geschildert hat, dass das ein Trick ist, auf den das Gehirn sozusagen im Sinne eines echten biologischen Reflexes auch gepolt ist. Und insofern kann man das Gehirn auch ein bisschen ausschalten. Was ich allerdings bezweifle, ist, dass man sozusagen die simulierte Welt immer oder jemals für eine reale Welt halten kann, weil man immer weiß, dass man in dieser Situation drin ist und sie nicht real ist. Ja, also ich habe auch so Bedenken, wenn ich den Begriff der virtuellen Realität benutze. Also den Begriff meine ich. Das heißt, da ist etwas Vorgespieltes und es soll gleichzeitig real sein. Und ich glaube, der Begriff ist eigentlich falsch, weil ich immer beim Virtuellen weiß, dass es das Virtuelle und nicht die Realität ist. Insofern ist das für mich ein Widerspruch. Aber das ist so ein Punkt, ob ich da recht habe oder nicht, den könnte man prüfen. Jetzt in Bezug auf ja, die Erfahrung, die andere eben mit diesen VR-Brillen haben.
Also es gibt ja noch ein paar andere Techniken, die so dieses Geschäft zu verändern scheinen. Also VR ist das eine. Augmented Reality ist was anderes, wo man nicht verschwindet in einer Welt, quasi eine Brille aufsetzt, sondern in seiner realen Realität ist, meinetwegen in seinem Schlafzimmer. Und man hält beispielsweise, weiß ich nicht, das Smartphone in Richtung des benachbarten Betts und das Smartphone blendet eben ein
anderen Menschen, ein
pornografisches Objekt oder Subjekt, wie auch immer. Und sozusagen ist das was mehr zur Verschmelzung beitragen kann? Oder wie weit ist das denn, Keno?
Also diese AR-Sachen, die sind meines Wissens bislang nur Theorie. Also da glaube ich, gibt es auch noch keine wirkliche Pornografie. Ich halte das für deutlich weniger immersiv als VR, weil man guckt ja durch, im Moment guckt man ja bei AR-Anwendungen durch sein Smartphone. Das heißt, man sieht die Welt nicht normal, sondern man guckt sie durch ein kleines Fensterchen an und da wird dann irgendwie was eingeblendet oder so, was sich auf diesem Fensterchen echt womöglich aussieht. Aber das ist ja nicht immersiv, sondern also da kann ich dieses, Hollywood sagt, redet ja von Suspension of Disbelief, also dass man sozusagen zwar weiß, dass irgendwas nicht echt ist, aber sich bewusst da reinfallen lässt, eben das zu glauben. Und das funktioniert bei AR meiner Meinung nach nicht.
Ein anderer Anlass, den wir hier auch zur Debatte genommen haben, Lisa Andergassen, ist diese Deepfake-Phänomen. Also ich habe es in der Anmoderation gesagt, wo herkömmliche Pornofilme genommen werden und mit einer kleinen Software so bearbeitet werden, dass die Gesichter der Pornodarsteller und Darstellerinnen ersetzt werden durch Gesichter von Prominenten, meist Frauen, in der Regel ohne deren Einverständnis und ich nehme mal an, in der Regel auch gegen deren Willen. Und das hat sich sehr verbreitet auf so Plattformen wie Reddit. Inwiefern ist das ein signifikantes Phänomen?
Also ich glaube, ich muss jetzt noch mal ganz kurz erst was anderes sagen, weil also die Diskussion, die wir jetzt haben, ist, glaube ich, nicht pornografie-spezifisch. Also wenn es jetzt darum geht, was sind immersive Medien oder auch dieser Neuheitsdiskurs, es gibt die neue Technik XY und das ist jetzt, ich versuche auch gerade auszusprechen, und das ist jetzt das ganz neue Ding und ich glaube, das ist halt was generell eher vielleicht ein Jargon ist, der eigentlich eher ökonomische Gründe hat. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, weil das wurde ja jetzt auch schon angesprochen, dass das Phänomen VR selber ist jetzt etwas älter. Okay, jetzt gibt es auch Pornografie, ist auch irgendwie naheliegend und bei Pornografie geht es ja immer ganz viel um Echtheit. Oder also der Money Shot zum Beispiel ist ja eigentlich nur eine Visualisierung davon, dass der sozusagen der Sexualakt stattgefunden hat.
Was ist der Money Shot?
Also die gezeigte Ejakulation des Mannes. So. Also das ist vielleicht etwas Pornografie-Spezifisches, dass es immer darum geht zu zeigen, das ist echter Sex. Das wird ja auch mit verschiedenen, auf verschiedenen Wegen gezeigt. Und solche Geschichten wie jetzt sozusagen dieses Face-Swapping, das ist natürlich auch problematisch, weil es da um Konsentfragen geht. Es ist sicher
also Einverständnisfragen.
Einverständnisfragen, ja. Nur dann wäre halt immer so ein bisschen die Frage, also jetzt mal ganz etwas polemisch gesagt, wenn ich jetzt sozusagen masturbiere zu einem Bild von, weiß ich nicht, einem Prominenten oder einer Prominenten. Natürlich ist es was anderes, weil ich mir das sozusagen das Bild mir das ja jetzt vorliegt und ich mir das jetzt nur im Gehirn sozusagen in einen anderen Kontext bringe, aber also sozusagen das Bedürfnis, das zu tun, das ist ja jetzt erstmal vielleicht nichts Schlimmes so oder ist irgendwie nachvollziehbar. Klar, dass man jetzt vielleicht als Prominenter nicht unbedingt als Gesicht in einem Porno landen möchte. Ja, aber das sind dann wieder Fragen, da geht es wieder um Privatheit und
Persönlichkeitsrechte
und so weiter. Also ich glaube halt nur, Also das sind natürlich Fragen, die man beantworten muss, aber das ist auch nicht unbedingt pornografiespezifisch am Ende.
Aber was wir ja doch schon auch festhalten können, und ist, wenn man sich auch die Statistiken anguckt von großen Pornoportalen, dann sind die Zahlen doch ziemlich beeindruckend und es geht nach oben. Und der Eindruck, den man schon haben kann, ist, dass Pornografie in der einen oder anderen Form mit immer mehr Techniken in unseren Alltag immer mehr einsickert. Ja, sei es auf dem Smartphone, sei es per VR, neue Techniken, neue Geschäftsmodelle auch. Und Herr Buschlinger, mich würde mal interessieren, was das, sagen wir mal, macht mit unserer Gesellschaft. Ist das was wie jedes andere Medium, was sich weiter verbreitet, wie Spiele, die in unseren Alltag sickern, weil sie auf dem Smartphone funktionieren? Oder welche Effekte würden Sie beobachten bei einer, ich will nicht sagen durchpornografierten Gesellschaft, aber schon mit einer Gesellschaft, in der Pornos allgegenwärtiger werden?
Also ich würde sagen, es ist halt alltäglich geworden. Ja, also Sie haben, Frau Andergassen hat in einer gewissen Weise recht, wenn sie sagt, manches, was wir besprechen, ist nicht pornografiespezifisch. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Dinger einfach jetzt, wie andere Sachen auch, in die Gesellschaft sickern, einfach deshalb, weil sie verfügbar sind. Und der einzige oder der große Unterschied, den ich jetzt zunächst mal sehen würde, zwischen, sagen wir mal, mir, der ich ohne Internet aufgewachsen bin, und der heutigen Jugend, die da mit aufwächst, ist, das scheinen mir auch die Studien zu bestätigen, dass der Umgang mit Pornografie eine gewisse Art von Alltäglichkeit erreicht hat, die für mich als Jugendlicher völlig undenkbar war.
Da höre ich natürlich viele Skeptiker, die dann sagen, naja, aber das ist ein Problem. Wenn Jugendliche mit ja, potenziell 9, 10, sobald sie irgendwie einen Browser bedienen können auf dem Smartphone, natürlich Zugang haben zu der großen, weiten Welt der Pornografie in all ihren Facetten, dann befürchten viele, dass halt Stereotype, Geschlechterrollen zementiert werden, dass bestimmte Vorstellungen von einem guten Körper zementiert werden, der vielleicht der Realität nicht standhalten kann, dass halt Rollen zementiert werden von einer guten und richtigen Beziehung, die aber in der Realität so nicht stattfindet, oder von gutem Sex, der aber so vielleicht in der Realität nicht stattfindet und dann Enttäuschungen groß sind und die Entwicklung, auch die psychologische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen extrem gestört wird. Was sagen Sie, wenn Sie sowas hören?
Sie haben da vollkommen recht, und jetzt wird es in der Tat pornografiespezifischer. Also das allererste, was mir auffällt, ist, ich habe mich im Vorfeld vor allen Dingen mit einigen Studien beschäftigt, da habe ich wunderbare Übersichten gesehen über das, was in Theoriebildung im Moment da ist. Es ist immer so, auch in der Theoriebildung, dass man davon ausgeht, dass das Pornoschauen entweder neutral ist, also dem Schauer oder der Schauerin nichts tut, oder dass sie schädlich ist. Ja, das, man hat den Eindruck, es gibt so etwas wie, oder Pornos anzuschauen, ist so etwas wie ein Virus. Im günstigsten Fall tut er nichts und im schlimmsten Fall wird man davon krank. Und ich habe mich einfach nur gewundert, weil ich diese Einstellung schon für einen gewissen Reflex halte und auch einen implementierten Reflex in unserer Gesellschaft, dass man immer denkt, sozusagen blitzartig, ohne nachzudenken, unhinterfragt, weil es doch sowieso klar ist, dass Pornos anzuschauen etwas Schlechtes hat und überhaupt nichts Gutes haben kann. Und das ist also die Frage, die Sie gestellt haben, die läuft ja darauf dann zu, stimmt das denn? Ja? Ist es denn so, dass das Pornos angucken im günstigsten Fall mit mir nichts macht? Und ich weiß nicht genau, und das konnte ich aus den Studien auch nicht herauskriegen, ob das stimmt. Da ist mein großes Problem damit. Also wir haben in den letzten Jahren nicht besonders viele Studien zum Porno gemacht, eben auch, weil es in der Schmuddelecke steht. Und vieles, was da behauptet wird, auch von normalen Menschen, also nicht von Forschern und Forscherinnen, sondern von irgendwelchen Menschen auf der Straße, hat halt den Charakter, gleich damit zu kommen, dass es schlecht ist, das anzuschauen. Und meine große Frage wäre halt, ob das stimmt. Und was ich da konstatiere, ist einfach einen ziemlich großen Forschungsbedarf.
Okay, das ist ein interessanter Punkt. Ich sehe nur gerade noch ein Zitat hier, das bei uns in der Recherche aufgepoppt ist von Jörg Nitschke. Der hat ein Buch geschrieben über pädagogischen Umgang mit Jugendlichen und Pornografie. Und der schreibt, in der Debatte über Pornografie bildet sich das Unbehagen über den Verlust der allgemein verbindlichen Werte in einer pluralistischen oder pluralisierten Gesellschaft ab und die in der westlichen Gesellschaft tradierte Jugendfeindlichkeit. Verhakt das hier bei irgendjemandem? Ist das so? Ich meine, das, was Herr Buschlinger sagt, ist, Pornografie ist im besten Fall neutral, nicht schädlich, aber es hat keine guten Effekte. Und man fragt sich ja, A, stimmt das? Und B, woher kommt diese Sichtweise? Vielleicht fangen wir mal damit an, was hat es denn für gute Effekte?
Also was ich, wenn ich mal kurz sagen darf, also was ich ganz problematisch finde, ist, dass man in der Diskussion und im Diskurs darüber, dass man einfach sagt, sind Pornos schlecht oder gut? Und da vergisst man meiner Meinung nach, über die Qualität der Pornos zu reden, weil ich finde diese Formelhaftigkeit, die wir in vielen Mainstream-Pornos sehen, wenn ich mir vorstelle, dass Jugendliche darüber aufgeklärt werden, dann ist das sicher problematisch, weil sie dann denken, so muss das stattfinden. Also das, und du hast ja gerade schon von dem Money Shot geredet, und so muss das enden und so weiter. Ich glaube,
so ist die Rolle von Männern, so ist die Rolle von Frauen, ne? Und so funktioniert Sex und nicht anders. So.
Und das ist sicher problematisch, wenn Jugendliche so aufgeklärt werden und denken, so muss das abzulaufen haben, Mädchen und Jungs, und versuchen das dann halt nachzuspielen, was sie da im Porno sehen. Und deswegen finde ich diese Frage problematisch. Man müsste halt Pornos als Medium einfach anerkennen, das ist da. Und ich finde, wir sollten einfach mal anfangen, über die Qualität zu sprechen. Weil es gibt ja durchaus gute Pornos, die eben offenere Geschlechterrollen und solche Dinge propagieren.
Ja, Lisa Andersen.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Stichwort. Ja, genau, weil das ist tatsächlich genau das Problem. Dass Pornografie als solches, würde ich persönlich jetzt erstmal sagen, ist nicht schlecht. Was aber schlecht ist, ist das, was wir unter Mainstream kennen, weil das halt oft, weil das halt sehr oft, also sind die ganz offen sexistisch oder auch rassistisch, was man auch wunderbar an diesen Kategoriesystemen im Internet ablesen kann, also welche Begriffe dort benutzt werden und so weiter.
Zum Beispiel? Also wie Pornos auf diesen Plattformen kategorisiert werden.
Ja, also das ist halt zum Beispiel, also gut, ich meine, es gibt dann immer solche Zuschreibungen wie Asian, aber also dann, oder
also asiatisch,
Black oder Interracial, sowas gibt es dann alles, aber es gibt dann halt auch, ja, I don't know, Big Busted Latina Gets Frosted oder so. Also es ist halt, ich meine, es sind ja Stichworte, aber die sind halt eigentlich immer sehr, völlig reduktionistisch. Ist irgendwie auch einleuchtend, aber das ist natürlich ein Problem. Das andere ist halt, dass also diese Frage, was Pornografie, also ob Pornografie vielleicht auch was Gutes ist, das ist was, was tatsächlich die feministische Theorie beschäftigt hat. Also sozusagen der Zeitpunkt, wo das so ein bisschen virulent wurde, sind so die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und da kam es in den USA zu den sogenannten Porn Wars. Und da wurde genau diese Frage diskutiert. Ist Pornografie etwas grundsätzlich Schlechtes? Oder eben nicht. Und die Frage, die also die sogenannten Zensurkritikerinnen, sexpositiven Zensurkritikerinnen damals gestellt haben, war eben die, oder beziehungsweise die Forderung, die sie gestellt haben, war eben, dass man sich erstmal die Pornografie vielleicht angucken sollte, bevor man überhaupt sich eine Meinung bilden kann. Und es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Linda Williams, die halt sagt, also Pornografie ist halt das Genre, zu dem jeder was zu sagen hat, aber keiner würde je zugeben, es zu kennen, weil man ja selber nicht in die Schmuddelecke gestellt werden möchte. Das ist halt auch ein Riesenproblem, dass wenige Leute offen drüber reden möchten.
Genau, aber ich meine, sind wir nicht über, also mir scheint das über den Punkt hinweg sind, dass man, wenn man darüber redet, schon sagen kann, natürlich guckt man Pornos und weiß, wovon man redet. Aber ich würde gerne noch bei diesem Punkt bleiben. Also Jan-Keno Jansen hat gesagt, dass Pornos, diese Mainstream-Pornos, die offensichtlich, sagen wir mal, ganz stereotype Geschlechterrollen, Beziehungsverhältnisse, Körperbilder transportieren, vielleicht gerade für Jugendliche und Kinder, aber auch für Erwachsene und die Gesellschaft insgesamt ein bisschen problematisch sind, weil sie halt ein sehr einseitiges, nicht völlig irreales, aber sehr einseitiges Bild von vielen menschlichen Aspekten zementieren. Aber Herr Buschlinger, jetzt ist ja die Frage, was ist denn ein guter Porno?
Das kann ich Ihnen auf Anhieb auch nicht sagen, weil ich mich da zu wenig auskenne. Ich bin ja Philosoph. Aber ich wollte noch vorher was sagen, und das passt aber sehr gut zu dem, was bisher gefallen ist. Ich neige ja auch ein bisschen zur Analogisierung. Sie haben vorhin gefragt, was hat denn die Pornografie überhaupt Gutes an sich? Und ich finde, das ist eine lustige Frage, weil man ja weil man sie leicht beantworten kann. Man würde doch sagen, ja, der Lustgewinn ist das, was das Gute ist an der Pornografie. Und mal angenommen, wir sind jetzt in der Lage, zwischen guter und schlechter Pornografie zu unterscheiden, dann würde man sagen, vielleicht sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo man vor, ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahren war, bei der Masturbation. Da sagte man nämlich am Anfang auch, was ist denn das Gute an der Masturbation? Das ist ja auch wie so ein Virusbefall, das muss man da rauskriegen aus den Kindern.
Das ist völlig impulsgestört. gesteuert, das ist ja total irrational.
Ja, genau. Blind von, oder?
Ja, man ja, blind ja von. Genau, dieses ja Zeug. Und man würde aber sagen, was ist das Gute an der Masturbation? Naja, der Lustgewinn beim Masturbieren, oder? Und so ähnlich kann man sich das doch beim Porno auch vorstellen, dass man sagt, mal angenommen, man hätte das Wissen darum oder man hätte eine Vorstellung davon, was ein guter Porno ist und nicht eben, sagen wir mal, Mainstream, wir hätten uns darauf geeinigt, das ist wirklich blöd, dass Stereotype da drin sind, dann würde man sagen, ach, dann ist es doch toll, dass wir die haben.
Okay, dann nochmal zu Lisa Andergassen, zu der Frage, was ist denn ein guter Porno? Also es gibt ja, wenn man sich die Statistiken zum Beispiel von diesen Porno-Seiten ansieht, dann sind zum Beispiel so Sachen wie Woman Porn, also Porno für Frauen, sehr weit in den Suchbegriffen oben und es scheint sich so ein bisschen so eine Ausdifferenzierung zu zeigen. Was ist denn ein Porno, wo Sie sagen würden, ja, das ist auch in Bezug auf Jugendliche vielleicht heranwachsen und die Vermittlung von Körper- und Beziehungsbildern ein besserer Porno?
Ja, also dazu würde ich jetzt so ein bisschen daran anschließen, was eben gesagt wurde, weil also es ist ja so, dass also auf der einen Seite ist Pornografie Lustgewinn, auf der anderen Seite hat es aber natürlich auch immer bis zu einem gewissen Grad ein aufklärerisches Potenzial. Also wir haben jetzt auch viel drüber geredet, also Kinder oder Jugendliche gucken sich Pornografie an, um vielleicht auch zu sehen, wie ist das denn so, sind eben selber noch nicht sexuell aktiv und so weiter. Und in diesem Fall würde ich sagen, ein guter Porno ist erstmal ein Porno, wo die Produktionsverhältnisse stimmen. Das ist ein Riesenthema. Gut, das erklärt sich bis zu einem gewissen Grad von selber, aber gerade für die Branche ist das wichtig.
Das heißt, du meinst, dass die Leute gut bezahlt werden?
Dass Leute bezahlt werden, dass man konsensfähig sein kann, also dass man nicht irgendwie überfallen wird mit irgendeiner Gang-Rape-Szene, die man so nicht geplant hatte oder so. Genau, aber dass eben alle Leute ordentlich bezahlt werden. Und dann gibt es halt, also mit den Altersbeschränkungen, da besteht so etwas Uneinigkeit, aber zum Beispiel also eine feministische Pornografieproduzenten, die sagt halt, sie nimmt keine 18-Jährigen, die müssen halt ein bisschen älter sein oder so. Aber gut, das ist halt, müsste dann jeder für sich selber entscheiden. Also das wäre sozusagen das eine. Und das andere ist halt, wie bei allen Bereichen, Mainstream ist immer reduktionistisch und also formiert immer eine Norm oder bildet irgendwann eine Norm ab. Und gerade bei Pornografie ist es natürlich extrem, also stark, also der, ja. Und dann würde, also dann ein guter Porno wäre ein Porno, der halt in irgendeiner Form dann Diversität abbildet. Und es gibt also auch Pornografie-Herstellerinnen oder auch Hersteller, die vielleicht einen Fokus mehr auf sozusagen die Beziehung der Menschen legen. Also um gerade, also dieses Argument, dass bei Pornografie, das ist ja immer nur fragmentierte Körper, die haben halt nur Sex und keiner weiß warum so ungefähr. Und dass man dann sagt, ja, also die stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander und das wird auch gezeigt. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Aber ganz wichtig, oder dass man zum Beispiel Körper zeigt, die jetzt von der Norm, also wirklich jetzt in Anführungsstrichen, weil die Körper, die man im Mainstream-Porn sieht, entsprechen sicher nicht der Norm.
Aber von dieser Mainstream-Porno-Norm abweichen.
Genau, von dieser Mainstream-Porno-Norm abweichen, dass man solche Körper vielleicht auch zeigt oder dass man zum Beispiel Stellungswechsel zeigt, um eben einfach dieses Repräsentationssystem aufzubrechen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wenn man jetzt halt sagt, okay, man guckt halt Pornografie, um sich ein Bild darüber zu machen, welche Sexpraktiken gibt es denn vielleicht oder so, also welche Sexpraktiken gibt es oder man sucht aber vielleicht dann auch relativ schnell nach etwas, was einem gefällt. Und dann müsste man halt auch sagen, also es muss halt eigentlich für alle Leute den Porno geben, den sie gerne gucken würden, abgesehen natürlich von pädophilen Vorlieben, klar, aber also... Ja.
Okay, aber ist das nicht so? Also nach meinem Eindruck wächst da das Angebot. Also an, ne, also die Frauenpornos habe ich angesprochen. Oder sie schütteln den Kopf, das scheint nicht so zu sein. Es scheint immer noch so, eben so diese Mainstream-Ware dominierend zu sein.
Ja, das Problem ist halt, dass Pornos für Frauen sind Mainstream. Ja. Das sind Frauen, die in Anführungsstrichen lesbischen Sex haben oder auch gerne in so Dreierkonstellationen dann Sex haben und Frauen gucken nach dieser Kategorie, weil diese Kategorie, also Pornos, die unter dieser Kategorie laufen, sind verhältnismäßig weniger, in Anführungsstrichen, extrem als andere Porno-Kategorien. Also da gibt es zum Beispiel keine mehrfachen Ejakulationen ins Gesicht oder so. Und das scheint etwas zu sein, was Frauen wertschätzen. Das heißt aber nicht, dass das Einzige ist, was Frauen gucken würden. Und Männer übrigens auch. Vielleicht gibt es viele Männer, die nicht auf Mainstream-Porno stehen. Nur es gibt halt, also noch relativ wenig Alternativen, weil das im Pornobereich ja wirklich extrem dominierend ist.
Sie hören in Deutschlandfunk Kultur die Sendung Breitband. Wir sprechen noch eine knappe halbe Stunde über Pornografie und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und was zum Beispiel ein guter Porno ist. Und meine nächste Frage geht an Herrn Buschlinger, Philosoph. Die Frage war, und die ist hier so ein bisschen aufgekommen bei Lisa Andergassen, guter Porno wäre einer, der Vielfältigkeit abbildet, der Körper und Beziehungen abbildet, die jenseits von dem stehen, was so allgemein in Pornos gezeigt wird. Es gibt ja auch mittlerweile Bücher, die habe ich auch gesehen, Aufklärungsbücher für Jugendliche, die sind nicht so furchtbar weit entfernt von pornografischen Darstellungen. Wäre es denn denkbar oder wie müssten wir Pornos Jugendlichen präsentieren, wenn wir nicht verhindern können, dass Jugendliche das sehen, wenn wir hoffen, dass es vielleicht ein breiteres Angebot gibt, was menschliche Beziehungen und Körper etwas besser und umfassender und facettenreicher darstellt. Wie müssten wir denn auf Jugendliche zugehen, mit Jugendlichen reden? Wie müssten wir diese Debatte über Pornografie ändern im Vergleich zu heute?
Also zunächst mal, denke ich, sollten wir tatsächlich alternative Pornos haben, damit man auch ein Material hat, das man den Kindern reichen kann, oder? Also ich stimme dem, was Frau Andergassen gesagt hat, komplett zu, dass es auch einen aufklärerischen Aspekt gibt bei den Pornos. Wir haben halt sozusagen keine didaktisch inspirierten Pornos. Was gibt's gar nicht? Und über die Inhalte müsste man sich dann unterhalten. Aber es scheint mir notwendig zu sein, dass man auch tatsächlich sozusagen andere Abläufe, andere Herangehensweisen an Sexualität mit in den Porno einbaut.
Wie könnte das aussehen? An was denken Sie da?
Ich denke, in meiner Naivität denke ich immer daran, die meisten Leute haben ja nicht irgendwelchen Sex, sondern sie haben innerhalb einer Beziehung Sex. Und dann gehört diese ganze Beziehungsabteilung gehört ja auch dazu. Und wenn man da sozusagen, wie soll ich sagen, wenn man, ich zitiere jetzt gewissermaßen die Wortwahl einer Freundin, wenn man ein Porno hätte, in dem sozusagen die Sexualität und die Liebe zusammenkommen könnten, beispielsweise, ja, in der der Porno gewissermaßen eine bestimmte Form der Sprache der Liebe wäre, dann hätte man etwas in dieser Form. Aber ehrlich gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen.
Lisa Andergassen.
Ja, also sowas gibt es. Also zum
Beispiel. Aber nicht vom Kika produziert, ne?
Noch nicht. Nee, aber es gibt halt also durchaus, und das ich hatte einen Namen schon genannt, das wäre zum Beispiel Erika Lust, also die eben immer, oder nicht immer, aber halt sehr oft auch semi-dokumentarische Filme macht, wo dann sozusagen das Paar eingeführt wird und die auch darüber reden, also über ihre sexuelle Beziehung reden zum Beispiel. Das soll natürlich nicht didaktisch im eigentlichen Sinn sein, weil letztlich geht es ja dann auch doch um die Sexszenen. Aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel für sowas. Oder es gibt, das ist ein etwas, in Anführungsstrichen, extremeres Beispiel. Das ist ein Film, der heißt Belladonna Strap Dykes. Und das ist ein Film, eine sogenannte lesbische Szene, könnte man sagen. Ist aber mit zwei Queer-Darstellerinnen gemacht, die dann sich am Ende dieses Clips sagen, also I love you zum Beispiel. Und die auch immer wieder verhandeln, ist das okay für dich, ist das nicht okay für dich, jetzt nicht nur in diesem, wie man das im Mainstream-Porno findet, ja, yeah, do you like that? Und dann sagt sie halt, oh yeah. Und also das ist, also ich meine, es geht halt darum, dass man kann das durchaus darstellen, dass Sexualität auch etwas ist, was man verhandeln muss, ohne dass es sozusagen seinen eigentlichen Charakter verliert. Und das ist halt letztlich doch etwas, was man sich wahrscheinlich anguckt, um am Ende einen Lustgewinn zu haben.
Okay, aber daraus nehme ich mit, dass es sozusagen ein guter oder ein besserer Porno ein Porno wäre, in dem es nicht nur mechanisch um diesen Sexakt geht, sondern in den viel mehr einfließt, was Beziehungen angeht, was Beziehungsprobleme angeht, was Verhandlungen angeht, was Vielfalt angeht, sowohl der Körper als auch der Gefühle, als auch der sexuellen Beziehung, oder?
Ja, aber es ist auch okay, wenn man was anderes möchte. Es ist auch, also ich fände es grundsätzlich völlig in Ordnung, wenn Leute sich fragmentierten Gonzo-Porn angucken, solange die Produktionsbedingungen...
Was heißt Gonzo-Porn?
Ja, also Gonzo, das ist so ein bisschen, habe ich mir jetzt so ein bisschen selber ein Bein gestellt, weil das so ein bisschen schwammiger Begriff ist, aber eigentlich ist es das, was 90% von dem, was wir im Internet sehen, läuft halt unser Gonzo. Das ist halt meistens so aus der Perspektive von ihm, gefilmt, halt sehr, also nur auf den Geschlechtsakt bezogen, also eine Nummer nach der anderen und das war's dann. Und also der Begriff kommt eigentlich, hat noch eine andere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht später nochmal drüber reden wollten. Nur mein Punkt ist, dass es nicht so sehr darum geht, also es geht auch schon um Präferenzen. Wenn ich mir gerne etwas angucke,
dann ist das okay.
Dann ist es okay, solange halt alle damit einverstanden sind. Und es gibt auch Filmemacherinnen, die Gonzos machen, also in Anführungsstrichen, aber halt aus einer, also nicht, muss nicht mal unbedingt aus einer weiblichen Perspektive sein, aber der Porno ist halt einfach fair produziert und aber das ist auch okay. Also man muss nicht immer nur, also es geht ja, weil Jugend ist ja eine Frage, aber wenn ich jetzt sozusagen als 37-jährige Frau mir gerne sowas angucke, warum nicht? Ne? Also man muss, aber wie gesagt, Produktionsbedingungen sind wichtig dann in dem Fall.
Okay. Herr Buschlinger, das zeichnet sich gerade für mich so ein Bild ab von Pornos sind jetzt schon überall und wir sollten eigentlich einen etwas entspannteren Umgang damit finden, auch mit Jugendlichen. Wir brauchten auch ein bisschen andere Pornos, um das bewerkstelligen zu können. Aber es gab zum Beispiel auch hier vor der Sendung so eine kleine Diskussion intern, wie explizit können wir denn um 13.40 Uhr am Samstagnachmittag über Pornos reden? Inwieweit müssen wir auch unsere Sprache, unsere Wortwahl und ändern, um sag mal, einen selbstverständlicheren, aber aufgeklärteren Umgang mit Pornografie zu etablieren?
Also, man ist... Ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst mal, dass man sich bei seinen Äußerungen über Pornografie einer ideologischen oder emotional aufgeladenen Sprache enthält. Das ist, dann wäre schon viel gewonnen.
Was meinen Sie, mal ein Beispiel, was meinen Sie mit ideologisch aufgeladen?
Das heißt, mit dem Reflex zu kommen und zu sagen, das ist blöd, darüber zu reden am Anfang. Oder immer zu denken, das ist doch klar, das ist selbstverständlich, dass dies und jenes für das Kind beispielsweise oder für irgendjemanden negative Folgen hat. Das wäre wichtig, dass man sich klar macht auch, dass es Menschen gibt, die von dem, was sie gerne sehen wollen, ganz anders sind als ich. Ich kann das sogar zum Teil abstoßend empfinden. Und man sollte sich daran gewöhnen, dass es eben Leute gibt, die ganz anders sind als ich. Man sollte diese Leute respektieren und nicht einfach nur sagen, dass etwas blöd ist, weil es mir nicht gefällt. Dann wäre schon einfach viel gewonnen. Dann hat man ein Verständnis für andere Leute und man könnte sich dem ganzen Thema, sagen wir mal, sehr differenziert und distanziert auch widmen. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Jan Keno, abgewunken? Oder?
Ich habe nur gerade, wir haben ja anfangs darüber geredet, wir haben ja nach Dingen gesucht, die an Pornografie vielleicht gut sind. Und ich habe gerade dran gedacht, bei dem, was Herr Buschlinger gesagt hat, dass wir ja, dass es ja sehr, sehr gut ist eigentlich, dass Sexualität sichtbar wird. Weil wenn ich mir so eine Welt vorstelle in den 50er Jahren, wo niemand über Sexualität geredet hat, da hat ja wahrscheinlich jeder gedacht, dass er irgendwie pervers oder verrückt ist, weil er irgendwelche komischen Fantasien hatte. Und durch die Diversität der Pornografie, die da jetzt einem so entgegenschwappt, was natürlich sicher auch negativ ist, hat aber meiner Meinung nach den Vorteil, dass ich sozusagen in meiner Sexualität mich nicht mehr alleine fühle. Und ich glaube, das ist auch in der Aufklärung oder gerade als Jugendlicher eine total wichtige Erfahrung, dass man sieht, oh, ich bin gar nicht pervers, dass ich XY gut finde. Da gibt es noch 1000 andere Leute und ich glaube, dass das ein schönes und gutes Gefühl ist.
Lisa Andergassen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger
Punkt. Bisschen näher ans Mikrofon.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also auf der einen Seite ist es gut, dass ich sozusagen sehen kann, dass ich das jetzt mal ganz, ein Beispiel, das zumindest von mir aus schwuler Sex ist irgendwie völlig in Ordnung, dass man das auch sehen kann, dass es dazu irgendwie ein Repräsentationssystem gibt und so weiter. Und es ist auch so, dass halt diese ganzen alternativen Pornografieformen halt mit Web 2.0 eben auch aufkamen. Also als es sozusagen möglich war, als Prosumer zu agieren und eben auch selber von mir aus auch Filme hochzuladen oder so. Das ist ganz wichtig. Und dann ist es halt auch so, dass glaube ich, das Problem gar nicht so sehr dabei liegt, dass es Pornografie gibt, weil die gibt es halt auch eigentlich schon immer, sondern bei der Reaktion, also auch gerade wenn es um Jugend geht, bei der Reaktion vielleicht der Eltern oder der Erwachsenen. Also weil natürlich diese Idee, dass mein Kind eine Sexualität hat, ist halt erstmal verbreitet erstmal Angst und Schrecken, weil damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen und man macht sich ja auch über ganz furchtbar viele Sorgen. Aber ich glaube halt auch, dass wenn man mit seinen Kindern oder auch also überhaupt mit Kindern anders darüber reden würde und nicht sofort nervös erröten würde, wenn die bestimmte Themen erwähnen, dann würde das halt auch schon viel ändern. Und eventuell kann Pornografie in so einem Kontext auch als, sag ich mal, Gesprächs- oder Diskussionsangebot tatsächlich eine Rolle spielen, weil Kinder dann vielleicht was sehen, wenn sie zu ihren Eltern gehen können, das wäre ja jetzt die Voraussetzung auch, dass die Eltern vielleicht auch so offen sind, überhaupt darüber zu reden, dann wäre das, ist das ja vielleicht erstmal was Gutes, dann zu sagen, okay, wir gucken uns das vielleicht sogar zusammen an, ne, wenn man das schafft. Also ich stelle mir auch vor, dass das schwierig ist, aber ich glaube, das läuft halt letztlich auch alles unter Medienkompetenz. Das gilt ja für, wenn ich mir Horrorfilme angucke oder so, oder ich möchte auch nicht, dass meine 8-jährige Tochter sich einen Horrorfilm alleine anguckt. Also mir ist schon klar, dass es da natürlich jetzt Unterschiede gibt, aber oder Germany's Next Topmodel, will ich eigentlich auch nicht, dass meine Tochter sich das jemals anguckt. Also ich sage nur, da gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, das vielleicht auch einfach als Potenzial zu nutzen, dass Kinder über sowas stolpern oder es vielleicht aktiv suchen.
Frau Annegast, ich sehe das genauso.
Also das klingt jetzt nicht danach, als würde man 10-Jährige mit Pornos quasi konfrontieren.
Und nicht aber mit Germany's Next Topmodel, bitte auch nicht.
Mit Germany's Next Topmodel.
Schlimmer als jeder Porno.
Aber wenn man davon ausgeht, dass sie das ohnehin irgendwie sehen oder irgendwann drüber stolpern, das nicht zu verdammen, sondern es aufzunehmen, das Gespräch zu suchen, vielleicht gemeinsam reinzugucken und drüber zu reden. Warum fällt uns das so schwer, Herr Buschlinger? Warum ist das so schwierig?
Gute Frage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es gewachsen ist. Also ich glaube, so ganz tief in mir drin, denke ich, ist es einfach diese Vorstellung, dass wenn Leute anders sind, als ich bin, ja, und ich das dann vielleicht nicht gutheiße oder sogar abstoßend finde, dass das dann schlecht ist und das zur Ablehnung führt und dann ist jeder Konsens darüber oder jedes Gespräch darüber unmöglich. Das ist für mich eine Quelle. Dann dieser ganze Sexualbereich ist ja trotz allem, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, immer noch irgendwie tabuisiert. Ja? Und das fängt damit an, dass man, ja, auch ich denke jetzt an Jugendliche, dass man Jugendliche damit ein bisschen aufzieht oder ironisiert, wenn sie, sagen wir, das erste Mal so Liebesempfindungen haben, ja. Und das ist alles irgendwie, es ist kein entspanntes Verhältnis zu diesem Bereich.
Also mir geht gerade durch den Kopf, dass Scham natürlich eine wichtige Rolle spielt, auf beiden Seiten. Also bei den Kindern sowieso, aber vielleicht bei auch Erwachsenen. Und Scham entsteht ja in dem Moment, wo man selber das Gefühl hat, nicht den Erwartungen zu entsprechen. Und das ist einem unangenehm. Also man will irgendwas oder ist irgendwie oder befindet sich irgendein Zustand, der in dem Kontext, in dem man gerade ist, unpassend zu sein scheint. Also man selber glaubt, ich bin hier falsch, ich bin anders, ich soll hier nicht so sein, entweder nackt oder darüber redend. Und deswegen entsteht Scham. Also dieses Gefühl, nicht so zu sein, wie das da gerade sein soll. Kann daran auch bei Erwachsenen diese Allgegenwärtigkeit von Porno vielleicht auch was ändern, dass sich Schamgrenzen nicht komplett auflösen, das hat ja auch eine Funktion, aber dass es ein bisschen normaler wird, darüber zu reden?
Also ich denke, wenn man sagt, dass der Umgang mit Pornos alltäglicher wird, einfach weil die Menge und die Verfügbarkeit größer ist, dann hat man sehr viel schon in dieser Richtung getan. Und zwar deswegen, weil dann, sagen wir mal, das Reflexhafte automatisch damit abgebaut wird. Das heißt, wenn ich reflexartig Scham empfinde, wenn das Thema nur auf Sexualität kommt und noch nicht mal auf Porno, aber bei Porno erst recht, dann ist etwas durch die Verbreitung und durch die verbesserte Zugriffsmöglichkeit schon erreicht.
Diese Anlagerse?
Ja, also ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil, also ich würde auch sagen, erstmal ja. Und das ist ja vielleicht auch etwas, wo man nochmal zwei Generationen warten müsste. Also sozusagen, wenn Eltern offen Pornografie konsumiert haben und dann können die vielleicht später besser mit ihren Kindern drüber reden, könnte man jetzt vermuten. Ich weiß zwar aber nicht, ob das so ist. Also ich glaube halt schon, also weil es gibt ja auch, also jedes Mal, wenn Pornografie sehr stark in die Öffentlichkeit vordringt, gibt es halt auch eine Bewegung, die wieder zurückzudrängen. Und das ist halt jetzt eigentlich auch wieder der Fall. Also es gibt, das hat aber auch immer viel mit Jugendschutzfragen zu tun, aber es gibt zum Beispiel in Amerika ganz große Debatten darum und es gibt auch Bundesländer, wo man zum Beispiel seine Kinder im Kindergarten nicht mehr, also wo Erzieherinnen die Kinder im Kindergarten nicht mehr eincremen dürfen mit Sonnencreme, weil das ist dann schon irgendwie eine übergriffige Handlung. Also das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was die Gesellschaft damit macht, mit sozusagen den Veränderungen. Ob die zwangsläufig dazu führen, dass Sex oder Pornografie enttabuisiert werden, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Jan Keno Jansen.
Also was ich hier in Berlin beobachte und was vielleicht auch ein Effekt ist von dieser Pornografisierung, sind ja diese neuen, schwer angesagten sexpositiven Partys, die da jetzt stattfinden. Also die in so einem normalen Partykontext den Leuten sagen, so ihr dürft ja jetzt übrigens auch Sex haben. Was ja früher nur in so einem etwas, wie soll ich das wertfrei sagen, in so einem Swinger-Club-Kontext, und das ist vielleicht für viele ein bisschen heftig gewesen, weil es da halt wirklich nur um das eine geht, aber diese sexpositiven Party sagen, du kannst hier hinkommen, egal was du für einen Körper hast, und es geht auch nicht um irgendwelche sexuellen Vorlieben, sondern hier kannst du Party machen, hier kannst du dich ausleben und hier kannst du, wenn du wenn du vorher fragst sozusagen, also Consent, großes Thema, dann kannst du hier auch Sex haben, das ist vollkommen okay. Und ich finde, das kommt wahrscheinlich durch diese, das kommt durch die größere Offenheit durch die Pornografie, das denke ich schon.
Jetzt ist aber ein Thema noch, was, glaube ich, muss immer so ein bisschen an Zuhörer, Zuhörerinnen denken, was denen wohl so durch den Kopf geht. Ne? Und jetzt ist das hier sehr positiv besetzt. Ne? Also habe ich so das Gefühl, dass es schon eine relativ affirmative Haltung ist, die für mehr Offenheit und mehr Dialog und andere Pornos und so spricht, auch vielleicht Kinder da zu involvieren. Aber vielen dürfte, glaube ich, durch den Kopf gehen, ja, aber weiß ich nicht, was ist denn mit dem Jugendschutz? Müssen wir den nicht trotzdem verteidigen und aufrechterhalten? Also können wir nicht einfach, ist es legitim zu sagen, na, die stoßen da eh alle drauf, also nur ist es auch egal?
Also ich glaube nicht, dass Jugendschutz an sich eine schlechte Sache ist. Das ist natürlich total wichtig. Die Frage ist nur, und das kannst du vielleicht ein bisschen besser beantworten, die Frage stelle ich mir auch oft, aber wie soll man das denn verhindern? Das ist ja auch eine Frage, die, wenn es ums Internet geht, immer ein Riesenthema ist. Kann man das denn irgendwie zensieren, verhindern? Also Pornografie wird nicht verschwinden, das weiß ich sicher.
Also das hat sicher, wir haben ja auch über Medienkompetenz schon geredet, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also ich glaube, wenn ich ein medienaffines Eltern bin sozusagen, dann kann ich natürlich, bin ich sicher in der Lage, mein Internet so abzusichern über sogenannte Whitelist, dass ich also wirklich meinen Kindern sage, hier kannst du dir 5 Webseiten aussuchen und da darfst du drauf rumsurfen. Und wenn du unbedingt willst, kannst du auch Instagram benutzen und vielleicht Facebook. Obwohl es da dann schon wieder problematisch wird in diesen großen Netzwerken, weil, aber da sind Instagram und Facebook ja auch sehr puritanisch unterwegs, dass man da dann nicht viel findet. Aber das geht natürlich schon. Aber ich glaube,
aber dann könnte man es ja bei seinem Freund trotzdem.
Richtig, genau. In der Tat, ja. Das ist halt das große Problem. Und das war, also in meiner Jugend waren es vielleicht die Horrorfilme oder so, die ich bestimmt auch von meinen Eltern aus nicht hätte sehen dürfen. Aber natürlich gab es dann diese Freunde, die dann sowas auf Videokassette hatten und man sich das dann angeguckt hat. Also ich glaube nicht, dass man das verhindern kann. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man den Kindern frühzeitig erklärt, dass es sowas gibt, dass das sicherlich Einfluss auf sie hat und dass sie sich, wenn sie darauf stoßen, mal überlegen sollen, wie sie damit, was das in ihnen auslöst. Und ich glaube schon, dass man seine Kinder so reflektiert aufziehen kann, dass die dann sagen, nee, ich gucke mir das nicht an, weil das beeinflusst mich irgendwie negativ.
Oder ich bin dafür noch nicht bereit.
Oder könnte so sein,
bin
ja.
Bin zu jung. Lisa Andergassen. Ja, oder Herr Buschlinger.
Aber vielleicht bin ich da auch naiv. Ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder.
Ja, also nochmal zum Jugendschutz. Es ist ja ganz klar, dass wir den brauchen. Wir wollen ja unsere Jugend schützen. Wenn denen was Böses getan wird, ist das ja klar. Aber ich komme nochmal zurück, weil ich irgendwie denke, ich bin der Mann gerade, der fürs Faktische zuständig ist. Mir ist gar nicht ganz klar, ob durch das Sehen der Pornos Kinder tatsächlich in irgendeiner Weise negativ verletzt werden. Also, dass sie in irgendeiner Weise verletzt oder vorgeprägt werden oder sowas. Die Sachen, die ich gelesen habe, studientechnisch, die gehen dahin, dass man so sich sogar als Kind, wenn man das sieht, von dem, was man gesehen hat, ausdrücklich distanzieren kann. Ja, auch schon dieser Gedanke, in dem wir jetzt sind, dass das Porno gucken auf jeden Fall mit unseren Kindern etwas Schlimmes anrichtet. Das gehört auch zu der Art und Weise, wie wir über das Porno sprechen. Und wir sollten, finde ich, erstmal gucken, ob das stimmt, bevor wir dann, wenn es stimmt, nämlich dann den Jugendschutz aktivieren.
Aber da gibt es doch bestimmt 1000 Studien, oder? Diese Andergassen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall Studien zu. Aber gut, mit Studien muss man sowieso immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man immer auch eine Gegenstudie finden würde. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil es ist, also erstens mal ist es so, wenn man jetzt sagt, also was ist das Schlechte oder das Schlimme an Pornografie? Da geht es jetzt nicht um den sexuellen Inhalt, sondern es geht darum, dass es halt oft gewalttätig ist, dass oft Frauen herabwürdigend behandelt werden und so weiter. Nur, ich hatte ja mit dem Beispiel Germany's Next Topmodel schon was eingebracht. Das findet sich in allen Sparten. Das ist überhaupt nicht pornografiespezifisch. Natürlich ist es pornografiespezifisch, natürlich ist Sexualität nochmal ein anderes Thema. Nur würde ich halt generell sagen, es ist ein Problem für einen Jugendlichen, wenn er nur airbrushte, heißt es so? Ja. Fotos von Frauen und Männern sieht und so weiter. Aber das ist ja.
Ah, gefotoshoppte, also bearbeitet.
Ja, oder halt nicht geerbt. Ja.
Aber bearbeitet, die so perfektionierte. Naja,
also halt genau. Also, wenn es halt immer wenn es darum geht, eine Norm als, genau, also normierte Körper zu zeigen, dann ist das ein Problem. Und das ist, oder wenn es darum geht, Gewalt zu zeigen, das ist ein Problem. Und es ist, aber diese Debatte ist total alt. Immer wenn es wieder so ein Massenshooting an einer amerikanischen Schule gab, wird wieder gefragt, ja, was ist denn mit den Computerspielen? Sind die vielleicht dran schuld?
Absolut, das ist genau dasselbe.
Genau, und das, also deswegen ist es wirklich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Pornografie von diesem Generalverdacht tatsächlich mal Moment zu befreien.
Weil es zu einfach ist und man komplexe gesellschaftliche Probleme vermeintlich mit dem Argument Pornografie leicht beantworten kann? Oder woher kommt dieser Reflex?
Der hat was mit dem zu tun, was wir schon besprochen haben. Ja. Es geht um Scham, es geht vor allem, wenn es um Kinder geht, geht es darum, dass es ganz schwer zu begreifen ist oder dass man das nicht wahrhaben möchte, dass Kinder Sexualität haben. Dazu gibt es ja auch endlose Texte und Studien und so weiter. Also das nur, ich glaube, dass dieses Problem, dass man halt generell, also wie Medien auf Menschen wirken, ist nie so ganz einfach, das zu beantworten.
Ja. Ich würde gerne zum Schluss, bevor wir Schluss machen müssen, noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, auch vielleicht technologisch, weil wir technologisch damit angefangen haben. Wo geht's denn dahin, Jan-Keno Jansen? Also VR haben wir jetzt gesehen. Alles wird immer kleiner, es gibt Maschinen, die besser lernen, es gibt immer perfektere Sprachsynthese, also wo auch Sprachen nachgeahmt werden können, dass man sie quasi von außen gar nicht mehr vom Original unterscheiden kann.
Ich bin mir da ganz sicher, dass die Technologieunternehmen versuchen werden, den Sexualakt so lebensecht wie möglich zu simulieren. Und da gibt es ja auch in Japan jetzt schon so VR-Spiele, wo man Sensoren an irgendwelche Sexpuppen anschließen kann und sich das dann für mich in der VR so anfühlt, als würde ich da wirklich mit einer Frau interagieren. Solche Sachen. Ich glaube, dass diese 180-Grad-Pornos, von denen wir geredet haben, diese abgefilmten Dinger, dass das nur so ein Schlaglicht ist und dass aber langfristig wirklich diese full-featured Porno-Welten, in denen ich interaktiv Dinge tun kann und wo es dann auch Hardware gibt, die irgendwie mit meinen Geschlechtsteilen Dinge tut oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auf den Markt kommen wird. Ist ja schon zum Teil. Ich weiß noch nicht, wie die Leute darauf reagieren, ob denen das irgendwie zu heftig ist, sich so viel Zeug an den Körper anzuschließen. Aber wie ich so Nerds
einschätze,
so kenne, wird es da am Markt für geben.
Herr Buschinger, wie gucken Sie denn in die Zukunft?
Ja, ich habe so eine Frage an Herrn Jansen, und zwar folgende.
Ich bin ja selber ein Nerd übrigens, ich wollte nicht meine Kaste hier in den Dreck ziehen.
Nein, ich gehöre auch dazu, und ich kann mir vorstellen, dass in Bezug auf Algorithmen, die lernen können, da noch Unglaubliches passiert. Und meine Frage, also meine Besorgnis eher ist die, wenn es mal möglich ist, über einen Algorithmus der stehenden Bilder, also Fotos, Fotos scannt und die in Bewegung umsetzen kann und die dann auf Gesichter auch in Pornos umgesetzt werden, dann könnte man sich ja im Grunde genommen all der Milliarden von Fotos bedienen, die da im Netz sind, richtig, also auch von den Leuten, die ich gut finde oder auch blöd finde.
Ja, das habe ich auf Reddit tatsächlich schon gesehen, also dass Leute gesagt haben, hier, ich finde meine Kollegin total scharf, könnt ihr mir mal helfen, ich habe hier zwar erst 3 Fotos von dir, aber von der können wir das irgendwie machen, und da ist auch irgendwie überhaupt kein Unrechtsbewusstsein.
Ja, also ja, genau. Ich meine, wir haben da zwar das Recht am eigenen Bild und eigentlich darf man das nicht, aber es ist genauso klar, dass das irgendwo im Netz dann zu finden sein wird.
Mhm. Ich muss hier leider den Vorhang fallen lassen. Das war das Breitband am Samstagnachmittag. Wir haben gesprochen über Pornografie. Ich danke meinen Gästen hier im Studio. Infos, Links, Podcasts gibt's auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Ich danke an dieser Stelle auch Bettina Conradi für die Vorbereitung und die Redaktion. Ich danke Nora Gulke für die Webredaktion. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind gespannt auf Kommentare. Machen Sie es gut und noch ein schönes Wochenende.